Willkommen beim IHK Unternehmenspodcast Wirtschaft für Zukunft. Hier sprechen wir über eure Herausforderungen im Unternehmensalltag, neue Anforderungen durch den Gesetzgeber und geben euch vor allem Tipps, wie ihr damit umgeht. Viel Spaß beim Zuhören. Es begrüßt euch Dorothee von Kschiwoblotzki. Ja, künstliche Intelligenz ist nicht mehr wegzudenken aus dem unternehmerischen Alltag und laut der jüngsten IHK-Digitalisierungsumfrage nutzt bereits fast jedes zweite Unternehmen in Bayern KI und gut jedes dritte plant den Einsatz. Also sind wir dann ungefähr bei 80% der bayerischen Unternehmen, für die KI eine große Rolle spielt. Und es ist ja auch wirklich toll, was sich alles machen lässt. Unterstützung im Marketing, etwa bei Produktbeschreibungen. In der Produktion können Teile bildlich auf Fehler überprüft werden. Unregelmäßigkeiten in der Buchhaltung kann KI im ersten Schritt aufspüren. Und KI hilft einfach, Abläufe zu beschleunigen, erste Einschätzungen zu komplexen Themen zu erhalten und Ressourcen dann gezielter einzusetzen. Der AI Act ist eine EU-Verordnung und damit direkt in jedem EU-Land gültig. Deutschland muss ihn also nicht erst noch in nationales Gesetz gießen, er gilt unmittelbar. Was bedeutet diese Verordnung für die Unternehmerinnen und Unternehmer? Worauf müsst ihr achten? Ich habe heute Chantal Berrier hier neben mir sitzen, unsere Expertin auf dem Gebiet. Hallo Chantal.
Hallo Dorothee.
Chantal, erklär doch mal ganz kurz, was deine Aufgabe bei der IHK ist und welche Rolle aktuell der AI Act spielt.
Ich bin Referentin Digitalpolitik bei der IHK für München und Oberbayern. Das heißt, ich beschäftige mich eigentlich ausschließlich mit der politischen Interessensvertretung rund um Digitalisierungsthemen. Das funktioniert auf allen Ebenen, wo Politik gemacht wird und so nämlich auch bei der EU. Und deswegen ist der AI Act einfach gerade ein riesengroßes Thema. Wir beschäftigen uns eigentlich gerade mit der Umsetzung des AI Acts, weil das Gesetz, wie du ja gesagt hast, ist schon da. Das heißt, wir versuchen Unternehmen dabei zu helfen, den AI Act richtig umzusetzen. Und zeitgleich versuchen wir aber auch Richtung Politik noch die Botschaft der Wirtschaft zu schicken, das ist alles viel zu komplex und gar nicht mal so leicht umzusetzen.
Ja, genau, da sprichst du einen Punkt an. Also KI spielt für viele Unternehmen bereits eine Rolle, wie schon erzählt. Aber viele verbinden mit dem AI Act dann doch Bürokratie und Einschränkungen. Ist diese Sorge also gerechtfertigt?
Ja, also ich sag mal so, sie ist durchaus gerechtfertigt, denn es ist eine sehr, sehr komplexe Verordnung, die einfach noch extrem viele Fragen aufwirft. Aber ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist der AI Act, der definiert sich über Risiko. Also was ist das Risiko der KI, die genutzt wird oder entwickelt wird oder auf den Markt gebracht wird? Und da sind wir auch schon bei dem zweiten Thema. Es geht nämlich immer um die Rollen. Also welche Rolle nehme ich ein? Und ich würde sagen, die meisten Unternehmen sind Anwender. Also die nutzen einfach nur die KI. Und dann ist es durchaus ein überschaubares Risiko. Und von daher ist der AI Act, ja, er ist kompliziert, ohne Frage, aber er ist kein Grund, KI nicht zu nutzen.
Gut, dann lass uns doch direkt mal diesen einfachen Normalfall anschauen, denn da fühlen sich wahrscheinlich die meisten von angesprochen. Also ich bin Unternehmerin und nutze bei meiner Arbeit KI wie Perplexity oder ChatGPT zum Beispiel für Mails, Textentwürfe, Ideensammlungen. Vielleicht lasse ich auch mal ein Kundenfeedback analysieren oder einen Social Media Post generieren. Dann habe ich noch einen Mitarbeiter, der das auch tut. Was muss ich da berücksichtigen?
Genau, also vielleicht ganz wichtig, in dem Fall, sage ich mal, in diesem Standardfall, den die meisten Unternehmen wahrscheinlich auch haben, ja, man fällt unter den AI Act. Ich glaube, das ist die ganz wichtige Aussage. Also man kann es nicht ignorieren. Man ist in dem Sinne Anwender. Und das heißt im ersten Fall, ich muss einfach ganz klar einen Überblick haben, was für KI wird wie in meinem Unternehmen genutzt. Wir nennen das ganz gerne ein KI-Inventar. Das kann einfach eine Excel sein, irgendwo, wo ich mal festhalte, welche KI nutze ich? Nutze ich Perplexity? Nutze ich ChatGPT? Nutze ich DeepL? Persönlicher Favorit meinerseits. Und wer nutzt es und in welchem Umfang wird es genutzt? Und dann muss ich einfach auch nochmal gucken, was ist denn das Risiko in dem, wie ich es nutze? Wenn da ein ganz minimales Risiko von ausgeht, also ich muss eigentlich nicht damit rechnen, dass das die Rechte angreift anderer Menschen, wenn ich das nutze. Dann dann habe ich eigentlich schon das Größte getan. Was sehr wichtig ist, ist, ich muss schauen, habe ich Transparenzpflichten? Also muss ich im Endeffekt jemandem sagen, dass ich meine Arbeit mit KI mache? Wenn ich jetzt einen Social Media Post erstellen lasse oder mir mit der Hilfe von einem Prompt vielleicht mal eine E-Mail korrigieren lasse, dann muss ich das nicht machen, solange ich selber nochmal darüber schaue. In dem Fall aber, wenn ich ein Bild erstellen lasse, das ein Deepfake ist, also ein Deepfake ist ein Inhalt, der einfach irreführend ist, der manipuliert ist, dann muss ich das kennzeichnen. Wenn ich einen Chatbot beispielsweise nutzen möchte, also gegenüber meinen Kunden, dann muss ich das auch kennzeichnen. Und vielleicht das Allerwichtigste ist, ich muss sicherstellen, dass ich und meine Mitarbeitenden KI-Kompetenzen haben. Das ist dieser Artikel 4 von dem Gesetz und der gilt tatsächlich auch schon seit Februar 2025. Also vielleicht, um das ein bisschen auszuführen, KI-Kompetenzen, ich muss sicherstellen, dass meine Mitarbeiter und ich nutze das Wort geschult, wobei wichtig, man muss keine Schulung machen, aber man muss geschult sein in dem Umgang. Das heißt,
wie würdest du schulen?
Ja, es ist ganz unterschiedlich. Also ich finde, es gibt viele sehr gute kostenfreie Schulungen, unter anderem auch von uns, wenn ich vielleicht ein bisschen Eigenwerbung machen darf. Aber nein, also es gibt viele kostenfreie Schulungen. Es gibt natürlich auch viele bezahlte Schulungen, die könnten sich dann rentieren, wenn ich ganz gezielte Aspekte einfach sicherstellen möchte, dass meine Mitarbeitenden das wissen, wie zum Beispiel mein Personalwesen nutzt KI. Ich denke, dann könnte eine Schulung vielleicht Sinn machen, weil da sind wir schnell in einem höheren Risikobereich. Aber ganz grundsätzlich würde ich sicherstellen, wissen meine Mitarbeitenden, was es zu beachten gibt, wenn ich KI nutze? Reicht da vielleicht der Besuch auf einer Veranstaltung? Reicht da gegebenenfalls der Besuch, wenn ich mir Videos anschaue? Oder mache ich eine kostenfreie Schulung? Da sind dann zum Beispiel so Themen wie Datenschutz einfach ganz wichtig. Also ich denke, wir haben jetzt schon viel die letzten Jahre über Datenschutz gesprochen, aber ich darf natürlich keine personenbezogenen Daten in ChatGPT reinwerfen, von meinen Kunden beispielsweise.
Oder Betriebsgeheimnisse,
genau. Und das ist vielleicht, also das klingt natürlich erstmal sehr offensichtlich, aber das ist einfach was, wo man sicherstellen muss, weiß das jeder und macht das auch jeder und ist da jeder vorsichtig. Genau. In dem Sinne, man braucht auch keine Zertifikate, aber es macht Sinn, aufzuschreiben und irgendwo abgespeichert zu haben, welche Leute haben wo an welchen Schulungen oder Veranstaltungen teilgenommen, was waren vielleicht die Themen. Das ist einfach, um sich aus Haftungsgründen abzusichern.
Okay, also um es nochmal zusammenzufassen, man sollte sich selbst schulen in KI-Anwendungen und was alles zu berücksichtigen ist und da Angebote annehmen, die es so gibt. Gibt es auch kostenlose. Den Mitarbeiter schulen, die Mitarbeiterinnen schulen. Dann Transparenzpflichten beachten, wenn man beispielsweise ein Chatbot hat oder ein Bild, wo eine andere Person verfälscht wird, dass man das kennzeichnet. Und zunächst sich erstmal einen Überblick verschaffen, welche KI setze ich ein und sind wir da in einem riskanten Bereich oder einem weniger riskanten Bereich? Und da gehen wir jetzt nochmal drauf ein.
Ja, das genau. Also wie ja schon gesagt, der AI Act legt Anforderungen für KI fest und er macht es über eine Risikobewertung. Also im Endeffekt ist das abhängig vom Risikopotenzial und der Rolle, die ich einnehme in der KI. Und da hat der AI Act 4 Kategorien, also 4 Risikokategorien. Das ist so eine Pyramide. Und also die EU-Kommission geht davon aus, dass die allermeisten minimales Risiko sind. Nichtsdestotrotz, es gibt das höchste Risiko, das ist das sogenannte unannehmbares Risiko. Das sind Modelle, die, sag ich mal, ein Risiko darstellen für die Menschenrechte, das man einfach nicht akzeptieren kann. Da fällt dann natürlich sowas wie Social Scoring rein. Also bewerte ich jemanden basierend auf Religion, Hautfarbe, Geschlecht für beispielsweise einen Kredit oder bei einer Bewerbung für einen Job. Was auch nicht erlaubt ist, ist tatsächlich die Emotionserkennung am Arbeitsplatz. Das darf ich auch nicht machen. Das ist auch
Emotionserkennung?
Naja, also vielleicht.
Oh Gott, jetzt wird es spooky.
Also vielleicht sieht man das manchmal schon aus anderen Ländern, dass tatsächlich Kameras die Arbeit oder die Mitarbeiter aufnehmen, während sie arbeiten.
Ich gucke jetzt gerade mal.
Ja, genau. Wie lange sind sie am Arbeitsplatz? Sind sie müde? Müssen sie vielleicht eine Pause machen? Ja. Sowas zum Beispiel sagt die EU-Kommission, das ist nicht erlaubt. Also das darf man nicht machen. Dann hat man das Thema hohes Risiko. Da sind tatsächlich die allermeisten Pflichten, also sowohl für Anbieter als auch für Nutzer, Entwickler, wie auch immer die Rolle dann definiert ist. Da gibt es nicht nur Transparenz- und Kompetenzpflichten, sondern da hat man menschliche Aufsicht, da hat man Dokumentationspflichten, da muss man auf die Datenqualität achten, die man nutzt für die Entwicklung einer KI. Mhm. Da muss man auf IT-Sicherheit achten, auf Genauigkeit achten. Also da gibt es einen großen Schwung.
Und da geht es dann immer um Entwicklung und Anwendung.
Genau, genau. Also es sind natürlich immer ein bisschen unterschiedliche Pflichten, je nachdem, ob ich das, sag ich mal, selber entwickelt habe, ob ich es nur verkaufe, in Anführungszeichen, ob ich es nutze. Da gibt es einfach unterschiedliche Rollen.
Also man muss immer wie bei so einem Entscheidungsbaum schauen, okay, einmal wende ich an, entwickle ich oder was war das dritte?
Verkaufe ich vielleicht nur.
Oder verkaufe ich. Und dann schauen, wie hoch ist das Risiko. Okay, jetzt waren wir bei dem hohen Risiko.
Genau, genau, jetzt waren wir gerade bei hohem Risiko. Hohes Risiko ist, ja, also es ist ganz spannend, das sind zum Beispiel KIs in kritischer Infrastruktur. Das wäre eine KI in einem Auto zum Kontext autonomen Fahren. Das wäre eine KI im Gesundheitswesen schnell. Also man kann Risiko immer verstehen, was bedeutet das als Risiko für den Nutzer oder demjenigen, der KI, ja, jetzt überspitzt gesagt, ausgeliefert ist.
Ja, und da gelten dann strengere Regelungen, auf die wir jetzt nicht näher eingehen, weil sie komplex sind, oder?
Ja, sie sind komplex, das stimmt, aber ich hatte ja vorhin schon erwähnt, es gibt ja diese Pyramide und zwar gibt es die meisten Pflichten für Hochrisiko, aber die EU-Kommission geht davon aus, dass tatsächlich die wenigsten wirklich Entwickler, Anbieter, Nutzer von einer Hochrisiko-KI sind. Genau.
Gut, gibt es jetzt noch was zu ergänzen oder käme dann jetzt der leichte Fall, über den wir ja schon gesprochen haben?
Ja, es gibt dann noch zwei. Es gibt einmal begrenztes Risiko. Das ist dann tatsächlich sowas wie ein besagtes Deepfake, was wir schon angesprochen hatten, oder ein Chatbot, wo man sagt, da könnte gegebenenfalls ein Risiko davon ausgehen. Und dann hat man ein minimales Risiko. Und minimales Risiko, würde ich sagen, sind tatsächlich die meisten, die ein Large Language Modell nutzen, das für ihre Arbeit einfach als Hilfestellung hernehmen.
Genau. Und bei Chatbots etc. geht es da dann nur um Transparenzpflichten?
Genau, also es geht, sag ich mal, nach außen gewandt geht es um Transparenzpflichten, um Dokumentationspflichten und dann aber natürlich nach innen, also grundsätzlich immer KI-Kompetenzen schauen, dass man, und auch einfach eine Übersicht hat.
Gut. Kann man denn auch damit werben, dass man dem AI-Act gerecht wird, den Kunden gegenüber?
Ja, also ich sag mal so, ich finde, was der AI-Act natürlich macht, ist, er setzt auf unsere EU-Werte, er setzt auf das Verständnis, das wir haben, wie wir in der Gesellschaft zusammenleben wollen. Und das, finde ich, ist natürlich schon vertrauensfördernd. Und ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt, den man so vielleicht auch gar nicht vergessen darf in der ganzen Komplexität.
Ja, schön, um das mal ganz positiv anzugehen. Und auf der anderen Seite könnte es natürlich auch zum Wettbewerbsnachteil führen für Europa.
Ja, ja, da sprichst du, sag ich mal, einen für mich sehr wichtigen Punkt an. Also wir merken einfach immer mehr, dass der AI-Act, so wie er jetzt ist, einfach in seiner Umsetzung die Gefahr läuft, dass er das KI-Innovationen in Europa einfach komplett ausbremst. Und das können wir uns nicht erlauben in diesem dynamischen KI-Wettbewerb, den wir auch international einfach aktuell haben. Das ist so ein bisschen unsere Sorge, damit beschäftige ich mich gerade auch sehr viel, einfach, dass wir sagen, naja, der AI-Act, ich hatte vorhin den Datenschutz erwähnt, er sagt zwar, er lässt zum Beispiel die DSGVO unberührt, tut er das wirklich, kann man, glaube ich, in Frage stellen, ist er perfekt abgestimmt mit anderen Digitalgesetzen oder sogar Produktverordnungen? Nicht unbedingt. Und er ist einfach kein klarer, innovationsfreundlicher Rechtsrahmen, in meiner Meinung. Und ich denke, da gibt es noch viel nachzujustieren.
Genau, sehr komplex, vor allem für die, die eigentlich keine Zeit haben, sich damit zu beschäftigen. Und du hattest ja auch erzählt, dass die Konkretisierungen zum AI-Act noch ausstehen.
Ja, also ich sag mal so, manche Sachen, die wissen wir schon. Also wir wissen zum Beispiel, welche KIs verboten sind, also was ein unannehmbares Risiko ist. Das wissen wir. Das gilt es ja auch schon umzusetzen. Aber tatsächlich ist es so, dass einige von den Standards und Normen, die Unternehmen brauchen, um den AI-Act umsetzen zu können, die sind noch nicht da und die verspäten sich. Also da warten wir einfach noch auf die ersten Entwürfe. Und das macht natürlich eine Umsetzung schwierig. Ich meine, oder ich denke zum Beispiel auch ein ganz konkretes Beispiel ist aktuell die nationale Aufsicht in Deutschland, also wer wird denn die Aufsichtsbehörde, das müsste jetzt eigentlich zum 2.8.2025 müsste das stehen. Das sind von Tage der Aufnahme, sind das noch ungefähr 2 Wochen und ich kann Ihnen natürlich sagen, wer wir vermuten, wer es wird, aber und wir uns eigentlich auch relativ sicher sind, aber die offizielle Pressemitteilung, die ist noch nicht draußen.
Ja. Wenn du 2 Jahre vorspulen könntest, was wäre dann ein gutes Ergebnis des AI-Acts für dich?
Ja, ich hatte es schon ein bisschen angeteasert. Also für mich ist ganz klar ein Erfolg, wenn wir einen innovationsfreundlichen und aber gleichzeitig auch klaren und einfachen regulatorischen Rahmen haben. Also wenn wir den Fokus auf Innovation legen und sagen, wir wollen AI made in Europe haben und da auch wirklich unsere Kräfte sammeln. Das sind dann natürlich ganz viele unterschiedliche Aspekte, die man da dann unterstützen kann. Und auf der anderen Seite hätte ich einfach gerne einen Rechtsrahmen, der für Unternehmen klar verständlich ist. Und der abgestimmt ist mit den ganzen anderen Rechtsrahmen, die es auch sonst so gibt.
Gut, wir werden darauf hinarbeiten.
Ja, genau. Ich kann dazu auch nur sagen, wer sich dafür interessiert, es gibt auf der IHK-Webseite 2 Positionspapiere zu dem Thema. Einmal zum Umsetzen des AI-Acts und einmal zum Harmonisieren und Vereinfachen.
Perfekt. Sehr gut. Dann ist es auch schon wieder Zeit für unseren IHK-Tipp des Tages. Chantal, stell dir vor, du bist Unternehmerin und nutzt nun schon einige KI-Tools. Vom AI-Act hast du zwar schon einmal gehört, aber dich noch nicht richtig damit beschäftigt. Was solltest du heute sofort checken, um nicht in die größte Falle zu tappen?
Genau, also vielleicht 2 unterschiedliche Dinge. Punkt 1, ich kann natürlich nur ein bisschen dafür werben, auch mal bei uns auf der Webseite zu schauen. Wir haben Infoseiten, wir haben Ratgeber, Checklisten, wo man sich das einfach alles mal anschauen kann. Wir haben Webinare, also unterschiedliche Webinarreihen zu dem Thema. Was auch sehr hilfreich ist, ist der KI-Innovationsbeschleuniger des Applied AI Instituts für Europe und gemeinsam mit dem Staatsministerium für Digitales. Da gibt es auch nochmal Webinare, Schulungen, einfach um mir einen Überblick zu verschaffen. Jetzt ganz konkret, was würde ich machen? Also ich würde mir die erste Frage stellen, wo und wie nutze ich KI in meinem Unternehmen? Wie nutzen meine Mitarbeitenden KI? Auch da eine Excel reicht, einfach zu sagen, okay, ich habe irgendwo das alles mal aufgeschrieben und ich mache mir Gedanken darüber, was für eine Rolle ist, bin ich einfach ein Anwender, habe ich was auf den Markt gebracht, biete ich was an, also baue ich was selber und was für ein Risiko hat das? Also was für eine Risikoeinschätzung habe ich oder würde ich vornehmen? So, dann die Frage, habe ich Transparenzpflichten? Muss ich irgendwo angeben, dass ich mit KI arbeite und habe ich KI-Kompetenzen? Also da auch nochmal eine Bestandsaufnahme machen.
Gut, das waren gleich ein paar mehrere Tipps, aber ich meine, der entscheidende Tipp ist, dass man sich einordnen muss, worunter fällt man, und da haben wir hoffentlich heute ein bisschen Hilfestellung gegeben. Vielen Dank, Chantal, das war's für heute. Hinweise rund um das Thema findet ihr wie immer in den Shownotes, inklusive Links zu den Ratgeberseiten der IHK und auch zu allen anderen Webseiten, die du erwähnt hast. Abonniert unseren Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Meldet euch gern mit Anmerkungen, Fragen, Feedback über info@münchen.ihk.de. Und dann wünsche ich viel Freude beim Umsetzen. Bis zum nächsten Mal.